Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. ChatGPT, OpenAI, Lambda, Palm, Dolly und Stable Diffusion. Derzeit kocht das Internet vor lauter KI nur so über, dass man gar nicht mehr anders kann, als das Ja der Artificial Intelligence auszurufen. Aber wie sehen das echte AI-Experten, die an dem Thema schon viele Jahre arbeiten? Das wollen wir heute zwei fragen. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Die besten Startups, die schlauesten Gründerinnen und die wichtigsten VCs. 2023 tourt die Glaub an dich Challenge der Erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top-VCs Österreichs. Alle Infos unter www.glaubandich-challenge.at. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Clemens Wasner von Enlight AI und KI-Experte Michael Katzelberger im Podcast. Herzlich willkommen.
Hi. Hallo.
Schön, dass ihr euch heute zu uns ins Studio dazugesetzt habt, um über künstliche Intelligenz, ChatGPT und so weiter zu sprechen. Michael, ich will mit dir starten. Du hast eigentlich schon vor 2 Jahren eine künstliche Intelligenz, ein komplettes Jazz-Album komponieren lassen. Das Coverbild hat auch eine AI gestaltet. Wenn du jetzt siehst, dass alle wegen ChatGPT auszucken, wie kalt lässt dich das eigentlich? Für dich ist das ja Alltag, oder?
Nein, es lässt mich nicht kalt. Ich muss sagen, ich bin sehr froh darüber, weil uns vor ein paar Jahren, mit dem Clemens auch kürzlich darüber geredet, niemand ernst genommen hat so wirklich, wie wir gestartet haben mit dem Ganzen und das Ganze jetzt aufgeht. Also die Früchte kann man jetzt ernten und deswegen bin ich sehr glücklich darüber, dass jetzt so eine breite, auch mediale Diskussion stattfindet zum Thema KI.
Wie hast du das damals, also wie bist du dazu gekommen?
Ich habe sehr lange in der Werbeindustrie gearbeitet, 20 Jahre. Und wenn man das jedes Jahr macht, über so viele Jahre, dann sieht man, dass sich Dinge wiederholen und man beginnt, die Muster zu erkennen. Das heißt, das Kaufverhalten der Menschen, das Verhalten der Menschen zu Weihnachten, zum Muttertag, Grillkohle vorm Sommer und so weiter. Und habe mich dann intensiver mit dem Thema beschäftigt und bin da richtig reingerutscht. Und meine Warnung an alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, man kommt da nie wieder raus. Also wenn man dieses Thema mal halbwegs verstanden hat, dann ist man so fasziniert, dass man nie wieder aufhört, damit sich mit dem zu beschäftigen.
Okay, das heißt, es gibt das Crypto-Rabbit-Hole, aber es gibt auch das AI-Rabbit-Hole und in das bist du dann gestürzt quasi. Clemens, du ja auch im AI-Rabbit-Hole schon seit vielen Jahren. Also Ende 2022 hast du ja mit deiner AI-Firma einen Staatspreis sogar gewonnen für das Projekt Stromnetz 4.0. Anhand dessen kannst du, glaube ich, ganz gut erklären, was Enlight AI macht, oder?
Ja, also wir sind gestartet als, sage ich mal, KI-Bauchladen von größeren Strategieprojekten bis hin zur Implementierung. Was sich bei uns sehr früh gezeigt hat, ist, dass es einen ziemlich großen Bedarf an der Schnittstelle gibt, sage ich mal, jetzt von klassischer Implementierung und Forschungsergebnisse, die publiziert werden. Und wir haben dann auch im Bildbearbeitungsbereich mit Deepfakes, also bevor Deepfakes geheißen haben, mit generative Netzwerke experimentiert, haben dann im Bereich von Anonymisierung ein ziemlich großes Projekt mit Audi gemeinsam gemacht, das ist sogar publiziert worden und so sind wir dann eigentlich immer stärker in diese Nische von, sagen wir, forschungsgetriebener Dienstleistung gegangen, aber immer im Hinterkopf behalten, dass da am Ende des Tages einmal Softwareprodukte rausschauen sollten und dieses besagte Stromnetz 4.0, also wir haben uns jetzt seit vielen Jahren mit Reinforcement Learning beschäftigt, wo es darum geht, dass du komplexe Optimierungen durchführst und im Endeffekt ist das so ein Product, das rauskommen ist in dem ganzen Prozess. Das andere ist, das nennt sich Detect. Das wird zum Beispiel in Wien kommt das in Einsatz oder in ganz Österreich, um Straßenschäden, Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen zu erkennen. Hat übrigens ebenfalls einen Preis gewonnen, den Public Sector, European Public Sector Award.
Okay, doppelter Preisträger im Podcast zu Gast, super.
Ja, gell, das ist schon wie beim Skifahren. Ja, aber so long story short, wir sind als Dienstleister gestartet und wollten eigentlich uns durch Projekte an Software-as-a-Service-Produkte herantasten. Hat auch einige Zeit in Anspruch genommen, aber ja, da bin der done that, da sind wir jetzt gerade.
Okay, und jetzt beschäftigt sich euch beide schon viele Jahre mit dem Thema. Jetzt ist dann Ende 2022 ChatGPT auf den Markt gekommen. Was war das Erste, was ihr dort eingegeben habt?
Ich habe lustigerweise wirklich etwas eingegeben von diesem Stromnetz 4.0 Projekt und zwar deshalb, weil nach dem Staatspreis sind ja einige Interviewanfragen reinkommen und da kriegst du immer die Anfrage, ja, erstens einmal, warum KI in der Stromwirtschaft und dann, warum jetzt genau für dieses Thema Congestion Management, also Überladungsmanagement, was wir machen. Und das ist nämlich insofern ein bisschen Litmus-Test, weil du musst da schon eine Zeit lang, in Google müsstest du schon eine Zeit lang recherchieren, um da jetzt wirklich eine sinnvolle Antwort rauszukriegen, vor allem auf die zweite Frage, was das eigentlich bringt und ist. Und wir waren total baff, dass da korrekte Antwort rauskommen ist. Also ich sage mal, 95% der Interviews könntest du damit abdecken. Da wird auch niemand nachfragen. Also es ist schon arg das Niveau.
Okay, also deine Interviewanfragen beantwortet ChatGPT.
Ja, eigentlich auch dieses Interview. Dieses
Thema. Nein, liebe Hörerinnen, ich kann euch vergewissern, Clemens Wassner sitzt wirklich hier vor Ort und ist nicht irgendwie zugeschaltet durch eine KI. Michael, was hast du ChatGPT als erstes gefragt?
Also bei mir, wenn ich mich recht erinnere, habe ich zu dieser Zeit an einem Vortrag für die Filmindustrie gearbeitet und habe einen Filmdialog eingegeben. Also ich wollte das, also konkret einen sarkastischen Filmdialog, weil ich gewusst habe, dass das immer ein Problem war, dass man der Maschine quasi Humor zuschreibt oder dass man von ihr verlangt, Sarkasmus zu verstehen, und das hat tatsächlich funktioniert. Also ich war völlig platt, wie ich das gelesen habe.
Mhm. Okay, also völlig platt. Was ist so jetzt nach, sagen wir mal, 1,5, 2 Monaten ChatGPT in dieser Welt, was ist euer Zwischenfazit? Ist das jetzt wirklich diese große Revolution, die da im Silicon Valley herausposaunt wird?
Ja, schon. Und zwar vor allem, wenn es jetzt um das Verhalten von User geht. Das ist ja der eigentlich springende Punkt, weil technologische Durchbrüche hast ständig. Ich kann mich erinnern, die vorhin bis angesprochenen generativen Netzwerke, wo zunächst Celebrity-Bilder da waren, ja, bis hin irgendwann einmal zum Kiewer Bürgermeister. Das im Labor hat es das immer schon gegeben, aber ich finde, die eigentliche Revolution ist ja dann, wenn es wirklich massenfähig wird. Und dieser Search-Traffic-Spike, der jetzt ab Dezember stattgefunden hat bei ChatGPT, ist here to stay, und auch die Usage. Also man LinkedIn, und auf LinkedIn sind, weil du früher die Rabbit Holes erwähnt hast, gibt es jetzt ausschließlich ChatGPT-Influencer. Aber es ist auf ein Level angekommen, dass es wirklich normale Menschen auch verwenden und drüber sprechen. Genau. So wie das ist so wie der iPhone 4-Moment bei Smartphones war 2010, kommt mir das gerade vor.
Mhm. Jetzt kann ich mich nicht erinnern, was war das Tolle an iPhone 4?
Es hat hohe Auflösung gehabt, es hat endlich eine Kamera gehabt, mit der du auch herzeigbare Bilder hast schießen können, mit 5 Megapixel, extrem lange Akkulaufzeit, und davor war das iPhone jetzt in den ersten 2 Iterationen schon eher, sage ich mal, so Special Interest für Techies. Mhm. Ab 2010 ist das komplett durch die Decken gegangen von den Verkaufszahlen. Also es sind so 3- bis 4-fachen gehabt, year over year. 2010 sind die eigentlich massenfähig geworden. Da ist dann auch gleichzeitig von Samsung die S-Serie gekommen. Also das war eigentlich wieder Smartphone-Boom eigentlich losgegangen ist.
Okay, und das Gleiche passiert jetzt im KI-Bereich. Also jetzt ist die Massentauglichkeit erreicht oder beginnt. Mhm.
Wahrscheinlich auch geschuldet der super einfachen Oberfläche. Wie wir vorher gesprochen haben, bei Google auch ein einfacher Suchschlitz, du gibst ein und kriegst ein tolles Ergebnis raus. Ja. Und was ich schon bemerkt habe, ist, dass es einen großen Sprung gab eben zu den vorherigen Versionen, weil ChatGPT ja die Ableitung ist vom 3.5er GPT-System. Ich bin eingestiegen bei 2.0, da kam nur Kauderwelsch raus, wenn man da einen vernünftigen Text generieren wollte damit. Also das war ein riesiger Sprung auf 3, jetzt wieder ein riesiger Sprung auf 3.5. Was glaubst du, wie Version 10 ausschauen wird? Das wird die Medienindustrie komplett auf den Kopf stellen. Okay. Bin ich überzeugt davon.
Und jetzt gibt es da natürlich viele Meinungen, die sagen, das killt Google. Seht ihr das auch so? Oder zumindest die Suchmaschine, ne?
Also nein, Google hat ja verschiedene, weil die Ergebnisse zur Hälfte falsch sind.
Okay.
Wobei könnte man sagen, sind sie auf Google auch, aber es ist ja tatsächlich so, dass es keine Quellangaben gibt, die da rauskommen, und bei den Versuchen, die wir unternommen haben, war die Hälfte der Ergebnisse nicht korrekt. Also egal, ob es jetzt eine Jahreszahl war, ein Geburtsdatum von einem Musiker oder was auch immer, also das war schon auffällig.
Okay, wie siehst du das?
Ja, it depends. Das ist aktuell ganz schwer zu sagen, wie sich jetzt einerseits ChatGPT weiterentwickelt, also besagte Version 10, und was Google dem Ganzen entgegenhält. Ich meine, der Punkt ist, für viele Suchanfragen wird Google nach wie vor the way to go sein, wenn man jetzt an Reisetätigkeit denkt, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Business-Trip nach Spanien magst oder sonst wo, also etwas, was jetzt nicht gerade vor der Haustür ist, wirst du nach wie vor schauen auf Map, wo liegt das Hotel und so weiter. Das ist unwahrscheinlich, dass du das jetzt von etwas wie ChatGPT fertig rauskriegst. Da ist viel wahrscheinlicher, dass Google eine Lösung strickt, die dir das fertige Itinerary zusammenstellt. Für diese klassischen Fact-Based Searches ist es sicher ein Thema. Google hat ja eher auch mit dem Chatbot oder Voice Assistant Hype, der so 2016, 17 rum aufkommen ist mit Alexa und Siri, weil die Reaktion, dass Google diese Snippets eingeführt hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach der Höhe vom Empire State Building suche oder nach der Anzahl von Pokémon-Karten, dann kriege ich zwar schon noch die blauen Links, aber ganz oben steht das Snippet, da steht das Empire State Building ist 300 x Meter hoch.
Ja, da muss man sich gar nicht mehr weiterklicken auf irgendeine Webseite.
Genau. Und ich meine, das Geschäftsmodell von Google, also man muss da wirklich unterscheiden, mit welchen Suchanfragen macht Google eigentlich Geld und mit welchen nicht. Und E-Commerce zum Beispiel ist auch etwas, wo Amazon mittlerweile jetzt schon im Rückspiegel von Facebook-Meta in die USA ist. Also Amazon ist der drittgrößte Werber in die USA, macht Milliardenumsätze. Und die haben im Prinzip den ganzen E-Commerce-Teil zum guten, also Google kannibalisiert, aber Google ist nach wie vor weitergewachsen, weil es halt der Suche ist ein unglaublich großes Feld.
Okay. Und Google hat ja selbst AI-Anwendungen noch und nöcher, hat auch DeepMind zugekauft und sicher noch viele andere Firmen. Lambda vorgestellt, jetzt arbeiten sie offenbar an Palm. Sind die nicht eh schon längst besser und warten halt ein wenig länger? ChatGPT ist jetzt ein Vorreiter, ist aber vielleicht in einem halben Jahr wieder obsolet, weil Google, vielleicht auch Amazon, Facebook was viel Besseres auf den Markt bringen.
Ja, ich sag mal, History doesn't repeat, but it rhymes. Und wenn man so haben will, ist das, was die letzten 10 bis 15 Jahre bei Google, bei Meta, Microsoft auch mit Abstrichen und Amazon passiert ist, ist ja nichts anderes als die Corporate Labs, wie man sie bei Kodak gehabt hat. Kodak hatte die digitale Fotografie erfunden. Bell Labs, Stichwort Mobilfunk. Oder wenn man noch weiter zurückdeckt, Fairchild Semiconductor hat ICs erfunden. Bei alle drei genannten, oder Xerox PARC, wo die User Interfaces erfunden worden sind und fast alle Computertechnologien. Und wenn man sich das anschaut, keine dieser genannten Firmen hat die eigentliche Technologie productized und dann kommerzialisiert. Also Fairchild Semiconductor, daraus ist Intel entstanden und das war dann der Big Bang. Mhm. Und da sieht man jetzt schon eine sehr, sehr starke Parallele. Die Firmen haben in den letzten Jahren wahrscheinlich pro Jahr 10 Milliarden aufwärts in künstliche Intelligenz investiert. End-related, das ist ja ein bisschen verschwimmende Grenze zu Big Data und Big Data Infrastructure. Und dass die jetzt nicht diejenigen sind, die das kommerzialisieren, das ist eigentlich eh logisch, weil es immer so war in der Vergangenheit. Also du hast Corporate Labs gehabt, aber die Kommerzialisierung passiert woanders. Das ist aber nicht automatisch jetzt der Untergang von den genannten Firmen, weil in die bestehenden Produkte findet es ja trotzdem Eingang. Aber es ist insofern witzig, dass wirklich ein Startup, nämlich OpenAI, quasi die da jetzt herumrührt, nachdem wir die letzten 10 Jahre immer gehört haben, damals noch GAFA oder FANG.
Oder MAMA gibt es mittlerweile auch.
Aber das stellt die These auf den Kopf, das ist schon witzig. Das hättest vor 24 Monaten hätte es niemand für möglich gehalten, wo eigentlich eine steigende Konzentration war zu Zeiten von Covid.
Ja. Und das T in ChatGPT steht für die Transformer-Technologie von Google, lustigerweise.
Genau, 2017.
Okay, also da finden sich ja die Entwicklungen, die Microsoft, Google und vielleicht andere gemacht haben, in einem neuen Produkt wieder, wenn ich es richtig verstehe.
Aber sehr schlau aufgelöst eigentlich.
Genau.
Okay. Und jetzt hat ja ChatGPT bzw. eigentlich OpenAI ein Rieseninvestment bekommen von Microsoft. Ist das jetzt der Schachzug von Redmond, um Mountain View mal richtig an den Kahn zu fahren?
Ja, sie wollen ihre Dominanz im Suchmaschinenmarkt brechen. Ich nehme mal an, dass der Plan ist, dass man das in Bing integriert, wenn ich jetzt mal raten müsste, um Google die Stirn zu bieten in dem Bereich. Und das könnte tatsächlich funktionieren, also mit einer verbesserten Version und vielen Milliarden am Konto.
Ja, das heißt aber, Sie könnten es ja integrieren in viele Microsoft-Produkte, in Word, in Excel, in PowerPoint.
Ja, ich nehme mal an, dass das eine längerfristig geplante strategische Partnerschaft ist, weil ich gehe davon aus, dass, weil du ansprichst, Word, PowerPoint und so weiter, dass hier wahrscheinlich auch DALL-E einfließen wird oder verbesserte Version von DALL-E und dann auch die Bilder zur Verfügung gestellt werden, vereinfachte Art und Weise integriert in PowerPoint und so weiter. Also was man so liest, ist da eh schon einiges in Planung, dass das in die Office-Produkte einfließt, was hier entwickelt wird bei OpenAI.
Ja. Und was wäre dann aber das Businessmodell? Weil in der Version wäre es ja eine Verbesserung bestehender Softwareprodukte. Also Microsoft könnte sich attraktiver gegenüber Google Docs und Google Drive und weiß Gott was machen. Aber jetzt schaut es auch ein wenig danach aus, dass ChatGPT kostenpflichtig wird. Derzeit kann man es in der Beta-Version gratis nutzen, aber erste User berichten davon, dass sie $40 im Monat dafür bezahlen sollen, wenn sie es im vollen Umfang verwenden wollen. Ist das dann ja ein ganz anderes Businessmodell als Suchmaschinen mit Werbung?
Ja, also der Economist hat im Juni letzten Jahres einen super Artikel drüber gehabt, und zwar haben die argumentiert, also diese mega großen Modelle, die hunderte Millionen auf Trainingsaufwand, Data Labeling Aufwand und Entwicklungsaufwand haben, die werden ja oft auch als Foundation Models bezeichnet. Und in dem Artikel ist damit argumentiert worden, dass diese Modelle werden immer größer und aufwendiger, dementsprechend wird es immer schwieriger, dass du jetzt als Newcomer quasi konkurrenzfähig bist. Und dass das dazu führen wird, dass du die in Zukunft lizenzieren wirst müssen, genauso wie du Getty Images lizenzieren musst oder ähnliches oder diverseste Fonds, dass du auch nicht selber strickst. Und das Interessante aber ist, im Bildbereich hat es ja keine 2 Monate gedauert, dass eine Open-Source-Variante mit Stable Diffusion verfügbar war. Mhm. Wobei das jetzt von der rechtlichen Frage, wie das mit Lizenzgebühren irgendwann einmal ausschauen wird, auch noch nicht ganz geklärt ist. Aber sagen wir mal, die Genie ist out of the bottle in dem Bereich. Beim Text kann gut sein, dass was Ähnliches passiert. Also ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass ChatGPT nachhaltig, auf Englisch sagt man Mode, also dass das verteidigbar ist. Weil wenn es einmal eine Open-Source-Variante gibt, dann würde mich nicht wundern, wenn die um einiges schneller, besser wird, wie ich es ja bei Search-Frameworks habe, wie ich es bei sämtlichen AI-Frameworks generell habe und jetzt eben auch bei Bildverarbeitung. Also das Businessmodell ist, würde Fragezeichen dran setzen, ob das wirklich funktioniert. Ich sehe es aus der strategischen Perspektive für Microsoft viel attraktiver, mhm. weil Microsoft eigentlich lange Zeit immer der Nachzügler in dem AI-Bereich war, und zwar deshalb, wenn man das jetzt mit Meta vergleicht, die haben den Jan LeCun in Paris, das ist einer der Superstars in der Szene, der Bildverarbeitung erfunden, mhm. und Google hat Stichwort DeepMind, weil du DeepMind, erwähnt hast, ja. AlphaGo, das sind halt wirklich die massiv großen Durchbrüche, und Microsoft hat das nie gehabt. Also wenn man so haben will, schaut es fast ein bisschen so aus, dass die sich jetzt in das Startup langsam einverleiben und dann corporatifizieren.
Mhm. Na klar, also jetzt wird es ja auch für andere IT-Riesen ja irgendwie unattraktiver, mit OpenAI zusammenzuarbeiten, wenn die eigentlich ausschließlich exklusiv auf Microsoft Asia laufen, bei Microsoft integriert werden, da werden die anderen eher die Finger davon lassen, oder? Mhm.
Genau, und ich denke, was du ansprichst, Asia, das ist ja wahrscheinlich auch das Geschäftsmodell, möglichst viel Kundschaft dann rüberzuheben auf die Asia Cloud. Mhm. Weil das Produkt dann so attraktiv wird durch die Integration von OpenAI-Tools.
Aber eine Frage, die schon interessant ist, beziehungsweise eine Beobachtung. Google hatte in den letzten paar Jahren immer wieder von ihren AI-Labs ein paar Funktionen so langsam diffundiert in ihre normalen Produkte. Sei das jetzt in Google Meet, dass du quasi bessere Gesichtsverfolgung hast und Screen Blurring, also Hintergrund Blurring, das haben wir als erstes gehabt. Oder Autocomplete für Sätze, dass du sagst, sehr geehrter Herr, ja, also Hi Jakob, Beistrich, und dann ist der erste Satz schon, mhm. es hat geschneit. Und im Endeffekt hat es jetzt aber nicht dazu einen massiven Abtick von den Google-Lösungen geführt, weil wenn es just Airtable geht durch die Decken, Notion geht durch die Decken, Canva läuft sowieso alle komplett davon. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass das AI alleine in der Lage ist, auf einmal ein Microsoft-Produkt attraktiver als Notion zu machen. Mhm. Das glaube ich nicht, weil da sind auf der Produktseite so viele Dinge aufzuholen, die nur mit AI gar nicht kompensiert werden können. Deshalb, ich sehe das jetzt eher mal so als strategischen Move, um Microsoft quasi versus other, also gegen andere große Anbieter wie Google abzusichern, aber um eine User Experience wie die genannten, wie Canva und Notion zu bieten, davon ist mir noch meilenweit entfernt.
Mhm. Es könnte auch ein bisschen ein Schnellschuss sein, weil Microsoft vielleicht antizipiert, dass 2023 Google und vielleicht Amazon und vielleicht Facebook eh schon was in Planung haben und diese Entwicklung irgendwie ein bisschen abfangen wollen und zu sagen, na, wir spielen auch mit.
Ja, ich habe also eine Verschwörungstheorie.
Okay, bitte.
Dass Google deshalb abwartet, weil also kommt die Aluhut-Version. Ja. Dass sie alle ihre tollen Entwicklungen zusammenfassen und eine Artificial General Intelligence bauen wollen und die so überragend ist, dass die anderen komplett platt sind. Mhm. Google wäre dazu in der Lage, denke ich, in ein paar Jahren so ein System aufzustellen. Vielleicht warten sie deshalb ab. Mhm. Für mich ist es auch manchmal nicht ganz logisch, warum sie nicht, wenn sie so tolle Produkte haben, jetzt auch, wir haben vorher über den Musikbereich gesprochen, warum releasen die das nicht? Wenn das doch so faszinierend toll funktioniert.
Naja, vielleicht gibt es ja eben...
Sie halten alles zurück und bei Lambda ist es genauso.
Da kommen wahrscheinlich ethische Fragen ins Spiel möglicherweise, oder? Ich meine, Don't Be Evil steht zumindest an der Wand dort.
Richtig. Ich glaube, das ist ein Vorwand von Google, weil die haben ja unendlich Budget. Und ich sage jetzt einmal, wenn das vergleichsweise kleine OpenAI sich des Themas annimmt und hunderte andere AI-Startups, dann können Google das schon lange. Weil die haben ja nicht jetzt nur das Geld, um Forscherinnen damit anzuheuern, sondern auch lobbyingseitig noch zu massieren. Ich glaube, der Punkt ist, dass Google, was Produktlaunches betrifft, unglaublich schlecht ist.
Also, ja, das stimmt, ja.
Es gibt eigentlich keine Firma, die so oft fällt. Und was war jetzt das letzte Google-Produkt, das wirklich gezündet hat? Das war wahrscheinlich Google Fotos. Das ist wann gekommen? 2012, 2013. Die ganze Messenger-Strategie ist eine Katastrophe. Android hat komplett einen Anschluss verloren, was Features und so weiter betrifft. Also das wird jetzt
ein viel stärker. Das ist jetzt natürlich auch eine schwierige Frage. Ne? Aber die Android-iOS-Debatte ist wahrscheinlich schwierig. Also da gibt es, glaube ich, listenweise an, was nicht Apple von Android kopiert hat, aber ich glaube, das ist ein eigener Podcast,
auf den,
oder?
Auf den Aspekt will ich jetzt gerne darauf eingehen, aber worauf ich hinaus will, ist, Apple stellt sich einmal im Jahr hin und sagt, boom, das ist jetzt unser Flagship-Release und die folgenden Features kommen, das ganze Ökosystem wird entwickelt. Google hat den Fokus nicht mehr auf Android. Das Android ist jetzt mittlerweile eines von vielen Themen und das merkt man auch im Ökosystem, dass da sehr viele Themengebiete, die typischerweise bei Android gepackt werden, jetzt auch von Samsung aufgegriffen werden. Ja gut, Exkurs zu Ende. Aber die Message ist schon, was Product Launches betrifft, mir würde jetzt kein Google Launch einfallen. Stadia war das letzte, der Game Streaming Service, hat die mit Abstand beste Technologie, komplett gefloppt. Die Herangehensweise ist wie von Grundschülern.
Mhm. Naja, natürlich auch ein interessanter Gedanke. Aber wovon geht sie jetzt aus? Jetzt haben wir OpenAI, wahrscheinlich Google demnächst mit einem Produkt, Microsoft. Gibt es dann am Ende 4, 5 AIs, zwischen denen man dann als Endkonsument oder als Business-User auswählt, so wie man jetzt halt auswählt, welche Cloud man sich nimmt? Wird es am Ende so sein?
Gute Frage.
Nein, glaube ich. Also ich glaube es nicht. Und vielleicht, wenn ich das kurz elaboriere, ich glaube es deshalb nicht. Wenn wir uns anschauen, womit ChatGPT und Konsorten trainiert worden sind, dann sind es zunächst einmal endliche Datensätze. Sie sind sehr groß, aber sie sind endlich. Also die Wikipedia gibt es nur einmal. Irgendein Buchkorpus, den sie verwendet
haben. Ja, Books 1 und 2. Und also es sind ja auch keine Echtzeitdaten drinnen. Ich meine, das hört auf. Wann hört
Mitte 21.
Mitte 21 hört es einfach auf. Ja, das heißt, tagesaktuelle Fragen kann man dieser Maschine gar nicht stellen.
Und ja, jetzt, wenn man jetzt von der Datenbasis herkommt, weil das ist ja typischerweise der unfaire Vorteil von großen Anbietern gegenüber kleinen, die Datenbasis ist jetzt zum Antrainieren schon endlich, wenn du so haben willst. Und die Modelle werden auch sicher immer besser werden, damit später die manuelle Nachbearbeitung wegfällt. So gesehen, man sieht das ja auch bei der Bildverarbeitung. Bei der Bildverarbeitung ist es, also Image Recognition, ist es ja auch nicht so, dass jetzt die Großen ein Monopol hätten, obwohl niemand mehr Bilder hat als Google. Also ja gut, Apple und Google schenkt sich da nicht viel und Facebook. Aber das ist auch ein komplett non-topic, dass du jetzt nur Google Vision API verwenden würdest, weil da gibt es auf GitHub viel, viel mehr. Also unter der Perspektive würde ich es nicht vermuten, dass ich jetzt auf dieser sehr basic Ebene Model as a Service ein Oligopol bildet. In der Applikation drinnen schon. Also wenn es jetzt um Knowledge Retrieval geht.
Ja. Wie steht Europa in diesem AI-Rennen? Ist es ja am Ende da. Vorher habe ich ja von dir schon gelernt, Stable Diffusion offenbar mit europäischen Wurzeln, aber so im Großen und Ganzen machen jetzt die Amerikaner wieder das Geschäft damit oder gibt es in Europa auch was?
Ja, es gibt schon Initiativen, zum Beispiel diese LIM-Initiative aus Deutschland. Mhm. Also die geben da jetzt Vollgas, da dürfte auch Geld da sein. Man muss nur machen, sagen sie ja selber immer wieder. Mhm. Also es passiert was. Und man kann hoffen, dass es alles sehr schnell geht, weil KI lernt wesentlich schneller als die Menschen und die Amerikaner werden da nicht zuschauen. Also
ja, klar.
Die Chinesen auch nicht.
Das ist irgendwie, das ist so die das Glas ist halb voll Perspektive. Das Problem ist, dass Europa Das ist eigentlich nicht wirklich ein geopolitischer Akteur, hat dementsprechend weder eine geopolitische noch eine Industrial Policy. Und als Resultat davon tut man sich auch schwer, so mit Themen umzugehen. Also es muss schon wirklich massiv krachen, wie im Halbleiterbereich, das ist etwas wie der European Semiconductor Act passiert, wo wie viel 30 Milliarden investiert werden binnen 10 Jahren, um wieder eine Versorgungssicherheit herzustellen und vielleicht auch jetzt so, sage ich mal, Cutting-Edge-Semiconductors in Europa herzustellen. Genau dieselbe Ansage wird es für AI auch brauchen. Der Punkt 1. Punkt 2, das ganze Thema Defense Research und Defense Spending kann man dem Ganzen nicht da ausblenden. Und auch da, also solange das nicht passiert, wird Europa weder ernst genommen werden, noch Budgets haben, die Konkurrenzfähigkeit erlauben. Das ist einfach so.
Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass demnächst oder vielleicht heute schon ganze Bücher, ganze Zeitungen, ganze wissenschaftliche Abhandlungen mit Hilfe von KI geschrieben wird, dann bräuchte es ja irgendwie eine europäische KI, die das mitschreibt, weil sonst würde man ja eigentlich das Silicon Valley, alles, was wir dann in den nächsten Jahren lesen, schreiben lassen. Ne? Also ist ja auch eine.
Genau. Mit dem ganzen Content, den wir schreiben, wird dann wieder die nächste Maschine trainiert. Nein, man, das hat, also ich beschäftige mich vor allem in der Kreativindustrie mit dem Thema und das wird massive Auswirkungen haben. Man spürt es ja jetzt schon. Also die Werbeagenturen werden unruhig. Was passiert mit dem nächsten Texter? Soll man den überhaupt noch einstellen oder übernimmt das die Maschine? Fotografen werden unruhig. Die Medienlandschaft an sich wird sich verändern müssen durch die ganze Automatisierung, die hier passiert. Also es wird hier ganz viele neue Berufe geben und viele, die es dann am Schluss nicht mehr gibt. Und das sollte man sich jetzt als Politiker auch anschauen, denke ich, was da auf uns zukommt.
Stichwort Regulierung, was darf die AI am Ende und wo ist die rote Linie, oder?
Wo ist die rote Linie, ja.
Plus Kennzeichnungspflicht.
Kennzeichnungspflicht.
Dass dann dabei steht, dieser Artikel brought by OpenAI oder irgendwie so.
Ja, oder AMA Gütesiegel von Menschen aus Bodenhaltung geschrieben.
Oder so gedacht, ja.
Ja, aber dieser Aspekt mit Journalismus oder überhaupt Informationen im Internet, das finde ich auch extrem interessant, weil eine der wenigen Anwendungen, die von GPT-3 gut funktioniert hat, war, dass du jetzt so Texte für Advertisements schreibst. Die sind ja, glaube ich, auf 150 Zeichen limitiert für YouTube oder ja, die anderen Social Media Kanäle. Oder relativ kurze, nicht zu inhaltsintensive LinkedIn-Posts. Und natürlich wirst du es jetzt dann mit Generation 4 oder 5 irgendwann einmal bist auf dem Level, dass du auch qualitativ hochwertigere LinkedIn-Posts raushauen kannst. Das führt ja dann automatisch dazu, dass es massiv mehr Posts geben wird. Das ist ja immer so. Mhm. Das ist so genauso wie Microsoft Word mit Cliparts dazu geführt hat, dass dann auf einmal jeder Dorfverein einen Zettel gehabt hat mit einer Grafik drauf, und um ein Announcement zu machen, wird jetzt jeder in der Lage sein, Content zu produzieren, was es dann wieder notwendig macht, diesen automatisiert zu kuratieren. Und das ist dann die Frage, was ist der Endzustand, auf dem sich das Ganze einpendelt? Kriegst du dann einmal pro Tag zum Beispiel von deinem LinkedIn-Bot a Summary, was dort jetzt unterwegs war, und der weiß eigentlich schon, was maschinengeschrieben ist und was nicht?
Mhm. Und das spricht aber dann auch wieder fürs Geschäftsmodell von Google, weil alles, was auf Seite 1 stattfindet, das gibt, und auf Seite 2 werden die Leichen versteckt. Also insofern gar nicht so schlecht für Google, oder?
Es waren jetzt auch schon die ersten Studenten bei mir, die gesagt haben, dass sie schon einen Teil ihrer Arbeit mit ChatGPT geschrieben haben. Also auch fürs Bildungswesen wird es interessant. Also in dem Sinn müssen sich die Lehrer jetzt auch fortbilden, sie müssten versuchen, dagegen zu steuern wahrscheinlich, weil sonst automatisieren die ja sämtliche Hausübungen.
Ich meine, es gibt jetzt auch diese ChatGPT-Detektoren. Der Kollege Georg Haser hat auch einen Artikel dazu geschrieben, auf Trending Topics aktuell zu lesen. Und er hat dann aber auch herausgefunden, dass er so toll die Detektion ja dann gar nicht funktioniert. Also vor allem deutschsprachige Texte werden eigentlich gar nicht erkannt. Also es gibt offenbar noch riesige Schlupflöcher, um einen Chat-GPT-Text durchzubringen.
Ja, weil ich kann den ja wieder rewriten mit einem anderen Tool. Also ich glaube nicht, dass man das erkennt.
Naja, das ist, wie sagt man, ein Arms Race.
Also Katze. Ja, das haben wir bei Deepfake schon erlebt. Ne? Dann gibt es die Deepfake-Detektoren und dann gibt es wieder bessere Deepfakes, okay. Die der Detektor nicht erkennt.
Also Wettrüsten auch in dem Bereich.
Wettrüsten, genau. Ja.
Aber das mit
die helle und die dunkle Seite.
Aber die Frage mit dem Bildungssystem finde ich wirklich spannend, weil ich finde, im Mathematikbereich siehst du sehr schön, wie sich neue Technologien neue Technologien ist wie der Taschenrechner zum Beispiel. Oder der grafische Taschenrechner, der dann schon differenzieren kann und mir XY malen kann, wie das sich auf den Mathematikunterricht ausgewirkt hat. Und dass du jetzt das, du kriegst im Endeffekt dieselbe Fragestellung, die Lehrer und Lehrerinnen vor 30 Jahren gehabt haben, wie gehen wir damit um, dass Sharp-Taschenrechner und Texas Instruments kommen, hast du jetzt auf einmal im Wissensbereich. Und ich bin neugierig, was wird im Endeffekt in Zukunft die Anforderung zum Beispiel bei einer Matura sein, weil bis jetzt ist das, schreib 4 bis 5 Seiten über irgendein schönes Thema, keine Ahnung, oder auch auf der Universität, mache Seminararbeit. Wenn das alles automatisiert werden kann, worauf es eigentlich hinausläuft, dann musst du ja neu definieren, was du überhaupt fragst. Mhm. Genauso wie du heute nicht mehr sagst, dass jemand, keine Ahnung, 50 oder 20 Mal etwas differenziert stur, sondern die Aufgabenstellungen sind eigentlich komplexer geworden, um darauf einzugehen. Genau dasselbe brauchst du jetzt im Knowledge Management auch.
Mhm. Ja, absolut. Ja. Sicher riesige Herausforderungen für den Bildungssektor. Mir ist ja jetzt ein neues Wort untergekommen. Offenbar soll es einen neuen Berufszweig möglicherweise schon geben oder könnte entstehen, die sogenannten Prompter, also quasi die Experten, die wissen, wie man eine Anfrage schreibt, um ein gescheites Ergebnis zu bekommen. Ist das schon ein neuer Beruf? Jetzt hätte das auch schon kommen?
Ich glaube, ich habe heute die erste Werbeanzeige einer Werbeagentur dazu gesehen, die einen Prompt-Designer suchen.
Okay.
Also das könnte tatsächlich ein neuer Beruf werden.
Ja, spannend, ja.
Nämlich zu wissen, wie man ein Bild genau beschreibt, damit das perfekte Ergebnis rauskommt. Und dafür braucht es eine fundierte Grundausbildung natürlich, also in puncto Grafik. Mhm. Und auch, wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt in Richtung Video, natürlich auch eine technische Ausbildung, in dem Sinn, dass man weiß, mit welchen Kameras arbeite ich, wie schaut so ein Objektiv aus, wie beschreibe ich das möglichst genau, dass ich das perfekte Ergebnis kriege. Extrem spannender Bereich. Mhm. Okay. Also Prompt Designer ist ein toller Job. Keine empfehlen.
Sind wir wieder ein bisschen bei History Rhymes. Erinnerst du dich, wenn du dich noch erinnerst, an die ganzen Voice Assistants und Chatbots, da hat es die Intent Developers gegeben. Weil wenn du eine Anfrage stellst, wird es morgen schneien, dann ist ja der Intent Wetter morgen. Und es gibt ja hunderte Formulierungen, wie ich fragen kann, wie das Wetter morgen ist und ob es schneien wird. Und die Intent-Developer, die sind sehr oft in Werbeagenturen gesessen, die haben sich dann damit beschäftigt, dass sie halt in möglichst viele unterschiedliche Ausprägungen diese Intentionen quasi runterschreiben und da dann der Chatbot darauf antrainiert wird, dass das Prompt ähnlich.
Aber die Intent-Developer ist jetzt keine Massenbewegung geworden, oder? Also ich kenne keinen.
Das nicht, aber es war der spezialisierte Bereich. Ich frage mich, ob das Ganze, ob das in dem Eck bleibt, so wie es damals der Intent-Developer war, oder ob das in die Richtung geht. Wenn ich jetzt an die 90er denke, das sind ganz, ganz spezifisch, weißt du, diejenigen, die was mit Computer machen tun, EDV-Techniker und so weiter, das Old Slang, ob quasi die Prompt Engineers diejenigen sind, die sich dann in diese Richtung entwickeln, ist quasi die Expertin für Generative AI im Unternehmen. Also quasi ist es die Intent-Developer-Sackgasse oder ist es so wie EDV, dass das jetzt here to stay ist und ausgebaut wird? Ja.
Mir fällt noch ein anderer Berufszweig ein. Jetzt haben wir Michael vorher schon gehört, irgendwie so gefühlt die Hälfte der Sätze, die ChatGPT da hinschreibt, ist irgendwie ein bisschen falsch, falsche Jahreszahlen, falsche Fakten und so weiter. Das heißt, der Input der Daten ist ja ein ganz wesentliches Ding, also quasi die Vorkuratierung. Irgendwie muss ich es ja aussuchen, was lerne ich dem System. Wie schaut es an der Front aus? Weil aktuell schaut es ein bisschen so aus, als wenn da einfach alles reingeworfen wird, zuerst von den OpenAI-Entwicklern selber. Jetzt spielen sich Millionen Leute damit rum, werden da wahrscheinlich auch Zeug hineinkopieren, was vielleicht gar nicht so wahr ist. Wie schaut es an der Front aus?
Ja, das Ganze ist ja nicht wirklich transparent. Und da kommt man dann schnell an die ethisch-moralische Front und an die Bias-Front, wenn man sich mit dem beschäftigt. Ja. Also solange wir nicht genau wissen, was da drin steckt, wird das sehr schwierig zu beurteilen sein.
Ja, weil am Ende muss man dann jeden Output, den das System liefert, ja nochmal nachkontrollieren. Stimmt das eh alles? Stimmen die, weiß ich nicht, die Jahreszahlen, wo jemand Präsident war? War der überhaupt Präsident in einem kleinen Land? Vor 50 Jahren weiß das ja niemand mehr auswendig. Also da braucht es ja dann wieder Systeme, um den Output zu kontrollieren, oder?
Ja, das ist auch wahrscheinlich die Hoffnung auf das Google-System, dass man da einen Zusammenhang findet zwischen dem Google Search Index und das ganze Wissen, was da jetzt in Jahrzehnten aufgebaut worden ist, bezüglich Fact-Checking und dem KI-Modell, was halt sehr oft Nonsens produziert. Und ja, was auch ein interessanter Aspekt ist, wir sind ja, wenn man jetzt in die letzten 13 Jahre Revue passieren lässt, dann war die Social-Media-Revolution in die 2010er Jahre, das ist von Oversharing zu Free Speech bis zu Filterbubbles, bis zu Polarisierung, bis zu Fake News. Das war jetzt irgendwie so der Kurzabriss von dem Ganzen. Und bei Fake News, und wenn es jetzt um Priorisierung von Algorithmen geht, dann ab dem Zeitpunkt wird ja der Plattformanbieter nicht mehr als neutral wahrgenommen. Und wir haben das jetzt bei Social Media gehabt, das ist dann am Ende sogar auf YouTube durchgedrungen. Ich sage sogar, weil YouTube eigentlich immer bei diesen Diskussionen außen vor war, immer schon. Don't ask me why. Ich frage mich, also mir würde es nicht erwundern, wenn diese Diskussion jetzt in dem Jahrzehnt auf Modellebene passiert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was weiß ich, Ronald Reagan in den USA, das ist so ein schöner Litmus-Test, ist das jetzt gut, weil, weißt du, Konsolidierung in der Industrie forciert, Mergers and Acquisition und quasi Gewerkschaften geschwächt, damit die Wirtschaft gestärkt wird, das ist so die republikanische Sichtweise, oder war er das personifizierte Böse, eben weil er die Gewerkschaften zum Beispiel abgedreht hat. Und die Art und Weise, wie ChatGPT heute verwendet wird, ist, du sagst dir nicht, please give me a very unbiased view of XY und take into consideration, was für sich Social, Economic und Societal Impact, das macht ja kein Mensch. Ja. Du gibst da einen Satz rein, und wenn du jetzt sagst, ja, sag mir, was war gut an Ronald Reagans Amtszeit, nur als Beispiel, dann hat es natürlich schon, je nachdem, ob du Republikaner oder Demokrat bist, einer von den beiden wird sich mit dem Ergebnis wahrscheinlich nicht anfreunden können. Und dann hast du eine Moderationsdiskussion.
Absolut. Wenn man sich jetzt auf die Medienbranche umlegt, die Kronenzeitung oder die Bildzeitung, die wird sicher eine andere KI haben wollen, die ihre Berichte schreibt als Standard oder Spiegel. Also Spiegel würde wahrscheinlich in Protest gehen, wenn dort gesagt würde, ihr verwendet die gleiche KI wie die Bild-Zeitung. Also da würden ja dann ganz große Grabenkämpfe entstehen.
Ich denke, es wird dahin gehen, dass diese Modelle dann auch die Unternehmenssprache lernen. Also wenn jetzt dann der Sascha Lobo mit KI arbeitet, dann wird er der Maschine beibringen, seinen individuellen Stil möglicherweise. Also das wird dann schon ganz gut funktionieren.
Okay. Wenn man an KI denkt, dann denkt man eben an diese riesen Rechen-Cloud-Zentren, Azure, Google Cloud, Amazon Web Services und so weiter. Aber offenbar ist es ja dann doch so, dass dann trotzdem irgendwie Heerscharen an Menschen beschäftigt werden müssen, um diese KI lernen zu lassen. Das geht bis hin zu Billigarbeitern in Kenia, die schädliche Inhalte für ChatGPT vorsortieren, also ziemlich hässliche Bilder auch sichten müssen. Welche Einblicke habt ihr da? Also wie automatisiert ist das Ganze überhaupt, oder ist es am Ende dann trotzdem irgendwie ohne Mensch geht gar nichts?
Es ist massiv gelabelt. Mich wundert auch immer, dass das jetzt immer eigentlich wieder, das ist ein bisschen circling back zu dem, was ich früher mit der Europäischen Union und der Kommission gesagt habe. Es wird einerseits ausgeblendet, dass ich sehr viel Geld brauche für Infrastruktur und Kommerzialisierung und Defense. Und andererseits, dass es diese Labeling-Aufwände gibt. Das heißt, das kostet auch. Und da gibt es keine Bestrebungen jetzt in Europa, sage ich mal, ein ethisches Pendant dazu zu entwickeln. Weil das, was du konkret ansprichst, der Platzhirsch in dem Bereich ist die Firma Sama Source, also S-A-M-A Source, so wie die Quelle. Die gibt es schon eine Zeit lang, glaube ich, seit 2016 rum. Die Gründerin war sogar mal in Österreich bei Founders Talks 2018. Leider mittlerweile verstorben, und die hat damals die Entstehungsgeschichte von Sama Source erklärt, dass sie bei einer Afrika-Reise gesehen hat, dass in die Internet-Cafés sehr viele Leute quasi rumsitzen, weil sie unemployed sind, die aber über gut, also mittlere bis gute, manchmal sogar sehr gute IT-Kenntnisse verfügen. Und die hat dann angefangen, dort entweder jetzt so in die Richtung Callcenter-Jobs das Ganze zu machen oder Data-Cleaning und Ähnliches. Und die hat damals eigentlich schon avisiert, dass das in die Richtung Machine Learning und Data-Labeling gehen wird. Und es ist tatsächlich auch so, ich glaube, das letzte Mal ein längerer Artikel war so 2020, 21 rum. Summer Source hat Millionen von Contractors in ganz Afrika, die vor allem bei autonomen Fahrzeugen das Labeling machen, weil du musst dort 200 unterschiedliche Klassen innerhalb, Objektklassen innerhalb von Bildern sagen, also Zebrastreifen, Seitenmarkierung, Sperrlinie, also auf dem Detaillierungsgrad. Okay. Das wird von einer Heerschare von Personen in Afrika gemacht.
Mhm. Also das sind nicht die schlauen Autos, die in San Francisco herumkurven, sondern...
Wie soll es denn sonst gehen?
Das ist ein hardcore-manueller Prozess.
Okay. Wir finden es ja auch alle ganz toll, dass Midjourney und Co. so schöne Bilder produzieren auf Basis unserer Texteingaben. Ja, wie soll das denn gehen? Ne? Das geht, okay. Das funktioniert nur deswegen, weil diese Bilder so gut beschrieben sind. Mhm. Und das muss wer machen. Und da kann man sich jetzt drüber beschweren, dass das nicht in Europa und europäischen Standards passiert.
Aber so wird es gemacht, eben mit Billiglohnarbeitern in Afrika offenbar, oder vor allem in Afrika, wenn ich es richtig verstehe. Wie seht ihr das? Kann man AI dann trotzdem verwenden oder muss man dann Abstand davon nehmen oder muss man fordern, dass die Arbeitsbedingungen besser werden, dass die mehr bezahlt bekommen?
Da sind wir eigentlich wieder beim Thema Kennzeichnungspflicht. Das ist ein interessanter Aspekt, weil wenn du jetzt zurückdenkst, diese Arbeitsrecht-Debatte, die hat natürlich jetzt, sage ich mal so, in Zeit der Industrialisierung ist das in Europa sehr hochgekocht, aber mit dem, so in der Nachkriegszeit mit Sozialpartnerschaft, Gewerkschaft und so weiter hat sich das alles eingeschwungen. Die Renaissance hat das ganze Thema erlebt, Globalisierung, vor allem dann mit dem WTO-Beitritt von China, 2001, 2002, wo diese Nachrichten auch nach Europa und die USA gedrungen sind und die europäischen Unternehmen und die amerikanischen dann angefangen haben, diese No-Child-Labor-Clauses zum Beispiel einzuführen, so wie Nike mit den Sweatshops, wo es die Skandale gegeben hat, oder auch bei Automobilzulieferern, wenn man an Deutschland denkt. Da ist es sicher notwendig, dasselbe Playbook jetzt einmal hervorzuziehen und zu sagen, nicht alles, was Knowledge Work ist, heißt, dass jetzt jemand in einem schönen klimatisierten Büro sitzt und dort überlegt quasi, ob der Button pastellblau ist oder Pantone rot, ja. Sondern dass die sich den ganzen Tag furchtbare Sachen reinziehen müssen und überhaupt kein Social Safety Netz oder sonst irgendwas haben. Und ja, da gibt es dann, gut, aber da schaue ich gerade genau den Richtigen an. Das ist dann eigentlich die Force is dead, die vierte Macht im Staate, um die Entscheidungsträger für sowas zu sensibilisieren. Weil ich glaube nicht, dass das weder auf nationaler Ebene noch auf EU-Ebene, dass das wirklich jemand am Schirm hat, eben weil man das sowieso ausblendet, dass da so bei KI so viel manuell nachgetweakt wird.
Mhm. Ja, absolut. Also auch wir, viele andere Medien natürlich auch, wir haben natürlich auch berichtet, dass da solche Dinge auch passieren, muss man auch immer im Hinterkopf zumindest haben, wenn man weiß, mit was man arbeitet. Aber wie du auch sagst, also das betrifft jetzt viele Industrien, also und die Geschichte der Menschheit ist ja voll mit Beispielen dafür. Okay. Wir haben jetzt lange geredet, viele Aspekte gestreift. Ich will mal zum Ende kommen. So eine letzte Frage. Jetzt wurde das Jahr der AI 2023 ausgerufen, auch in vielen Medien. Was sind die Gründe, dass das wirklich so ist und es nicht quasi der nächste NFT-Hype ist, den man dann sehr schnell wieder vergisst. Was denkt ihr? Warum ist das nachhaltig?
Es ist nützlich und kann von jedermann verwendet werden, also von jedermann, jeder Frau. Das ist bei Blockchain ist das großteils Solution in Search of a Problem. Vor allem, wenn man sich die ganzen Diskussionen zu Payment anhört, das ist ja haaresträubend. Also du hast dort Leute, die, weiß ich nicht, die Milliardäre sind so tun, als würde es das internationale Banking-System nicht geben. Oder würden Kreditkarten nicht existieren.
Ja, die Anekdote erzähle ich immer gerne. Ich bin extra mal nach El Salvador geflogen, um mir das Bitcoin-Land anzuschauen. Da habe ich es dann einmal geschafft, mein Mittagessen tatsächlich mit Bitcoin zu bezahlen. Aber ich glaube, der Gastwirt hätte lieber Dollar gehabt. Wir sind beide dort mit gebannten Blicken auf die Displays 10 Minuten gestanden und haben irgendwie uns gefürchtet, dass die Transaktion dann vielleicht doch nicht durchgeht. Der Wirt hat sich gedacht, kriege ich jetzt eh mein Geld, und ich habe mir gedacht, habe ich es eher an die richtige Adresse geschickt. Also ja, auch ein kleiner Exkurs von mir, aber das mit dem Bitcoin oder Crypto Payments, das ist noch in ganz weiter Ferne offenbar.
Wenn du es haben willst, das muss nützlich sein, es muss leistbar sein und es muss verfügbar sein. Und die Kriterien werden jetzt durch diese Frontends, die ich für Bildverarbeitung habe, wie Midjourney oder Stable Diffusion, und ChatGPT wird das Ganze erfüllt. Und man sieht eben, wie das Ganze jetzt weiterläuft, ob das ein Plafond erreichen wird, wie das bei manchen Technologien der Fall ist. VR ist ein typisches Beispiel, oder auch Spielekonsolen. Spielekonsolen verkaufen sich zwar gut, aber die sind irgendwie so gedeckelt bei 200 Millionen. Also zu keiner Zeit auf der Welt der Anteil an Spielkonsolen ist nie wirklich gestiegen. Das ist einfach eine sehr große Nische. Es ist die Frage, ob das jetzt da drinnen bleibt mit ChatGPT und das dann irgendwann den nächsten großen Ruck braucht, oder ob das jetzt so sukzessive steigt, wie es bei Smartphones der Fall war. Ich würde eher von der Smartphone-Entwicklung ausgehen, aber wahrscheinlich nicht so, so offensichtlich, wie es jetzt der Fall ist, weil wo ChatGPT draufsteht, ist AI drinnen. Nur wenn es jetzt so in a WhatsApp oder sonst wo Einzug hält, dann kriegt es keinen eigenen Produktnamen, dann gibt es halt dort drinnen irgendeinen Service, den man das direkt anbietet.
Mhm. Also Michael, was sagst du? KI ist gekommen, um zu bleiben, auf jeden Fall. Man geforscht wird ja an dieser Technologie schon seit vielen Jahrzehnten. Und das Konzept dahinter ist einfach genial, dass man versucht, irgendwie so das menschliche Hirn nachzubilden. Und was den Modellen noch fehlt, ist so ein bisschen dieses Weltverständnis. Und ich glaube aber schon, dass der Punkt früher oder später mal erreicht ist. Und wir dann, wenn wir uns hier treffen, in 20 Jahren über die Singularität diskutieren und Maschinen, die menschliche Intelligenz bei weitem übertreffen.
Okay, alles klar. Also AI ist hier, um auch zu bleiben. Ich gehe auch mal davon aus. Clemens und Michael, vielen Dank fürs Interview.
Besten Dank.
Danke. Ciao.
Ja, und an dieser Stelle euch vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch danke an den lieben Geocast, der die Post-Production dieses Podcasts übernimmt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.